Herzlich willkommen zu unserem ProStB Kanzlei Podcast. Heute mit einer neuen Interviewfolge.
Ja, hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Gerne, ich freue mich.
Ja, wird ein super Gespräch.
Ich bin gespannt.
Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie heute ganz recht herzlich zu unserem ProStB Podcast und ich freue mich ganz riesig, Stefan Hagen begrüßen zu dürfen.
Musstest du jetzt noch den Namen übernehmen?
Ja, ich muss, ja. Wir haben uns so viele Stefans.
Genau.
Nach dem Stefan muss ich erst mal zucken. Herzlich willkommen, Stefan.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Super. Und Sie werden sich alle fragen, wer ist Stefan Hagen? Ich stelle dich einfach mal ein bisschen vor, Stefan.
Einverstanden?
Ich bin gespannt.
Ja? Okay, bin gespannt.
Also, Herr Hagen ist Business Coach und Keynote Speaker. Und ich habe dich kennengelernt vor 3 Jahren, glaube ich, ne? Wird das in etwa her sein. Und durfte ganz viel von dir lernen. Deshalb bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und dein Hauptjob, darüber möchte ich heute mit dir sprechen, ist das Gespräch. Und ich habe mich lange gefragt, was ist das Gespräch? Aber bevor wir dazu kommen, ich habe dich gefragt, was machst du eigentlich so einen ganzen Tag? Und da hast du so schön geschildert, das habe ich mit meiner Familie mal versucht zu erarbeiten, mit deiner Tochter und deiner Frau.
Genau, ja.
Und was kam da raus?
Das ist eine schöne Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte. Das ergab sich mal, wie es so schön heißt, bei einem Abendessen. Also da saß meine Tochter mir gegenüber. Da war sie noch in der Grundschule und ich weiß, wir haben uns auch unterhalten und sie erzählte davon, dass sie über die Berufe ihrer Eltern gesprochen hätten in der Schule. Und dann habe ich sie gefragt, was hast du denn für einen Beruf bei deiner Mutter angegeben? Das war relativ einfach. Sie ist Handwerkerin aus Leidenschaft, Raumausstatterin. Dann habe ich sie gefragt, und was hast du bei mir gesagt? Welchen Beruf habe ich überhaupt? Und dann stand sie auf, stellte sich vor mich und sagte so mit einer unheimlichen Selbstbestimmtheit, Papa, du bist Coach. Also bin ich wohl offensichtlich Coach, wie du auch gesagt hast, Business Coach. Aber Das war ich ja nicht immer in meinem Leben. Und deswegen ist die Frage tatsächlich nicht unberechtigt, was mache ich eigentlich beruflich? Weil ich aus einer ganz anderen Ecke komme. Ich war in meinem früheren Berufsleben mal Beamter im gehobenen, nicht technischen Dienst. Nein, nicht in der Finanzverwaltung, sondern in einer Stadtverwaltung.
Ich war so Beamter. Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja, ich komme nicht aus der dunklen Seite der Macht. Aber habe eben Verwaltungsrecht studiert und das war mein beruflicher Anfang. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass es das nicht für mich ist und habe dann nochmal BWL studiert, hier in Köln, wo wir auch gerade sitzen, und bin dann in habe dann eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft gegründet für die Kommune, in der ich damals noch tätig war. Also ich habe das nebenberuflich gemacht, das Studium, und eine Wohnungsbaugesellschaft und bin dann deren Geschäftsführer geworden. Und aus dem Bereich habe ich dann eben auch dieses ganze betriebswirtschaftliche Umfeld sehr, sehr kennengelernt, das unternehmerische Umfeld, weil ich sehr viel mit Unternehmern da schon zusammengearbeitet habe. Ja, und als das dann auch irgendwann mal nicht mehr so richtig weiterging und die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung nicht mehr so funktionierte, wie wir uns das beide vorgestellt haben, habe ich gesagt, okay, dann mache ich einen Schritt in die Selbstständigkeit und bin in die Unternehmensberatung und bin in eine Unternehmensberatung gewechselt, die wiederum die Gesellschaft eines Steuerberaters war. Also der Gesellschafter dieser Unternehmensberatung war ein Steuerberater, weil der sehr, sehr früh erkannt hat, dass es durchaus Sinn machen kann, betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen, die viele Steuerberater und vor allen Dingen die Mandanten der Steuerberater als normale Leistung im Rahmen der Abrechnung der Bilanz oder des Jahresabschlusserstellung abgerechnet wird, ich habe gesagt, nö, das kann ja nicht der Fall sein, sondern ich lagere die betriebswirtschaftliche Beratung aus und transportiere die in eine andere Gesellschaft. Und da bin ich dann auch Geschäftsführer dieser betriebswirtschaftlichen Beratungsgesellschaft geworden und habe dann einige Jahre diese Gesellschaft geführt. Und danach, als die Zusammenarbeit endete, aus verschiedensten Gründen, habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und habe das, was damals auch in der Beratungsgesellschaft schwierig war, das Führen von Gesprächen, sich die Zeit zu nehmen, mit Menschen, mit Unternehmern zu sprechen, habe ich zu meinem Beruf gemacht. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, eben die des Kürzlicher Business Coach, und habe mich dann 2006 als Coach selbstständig gemacht, als Berater. Und mein Schwerpunkt oder meine Aufgabe ist es tatsächlich, Gespräche mit Unternehmern zu führen.
Apropos Gespräche, Das wurde irgendwann, habe ich gedacht, dein Gesicht kenne ich irgendwoher, aber das war mir dann gar nicht so bewusst. Du hattest dann auch deine Fernsehzeit. Mit wie vielen Folgen hast du gedreht? Hagen hilft?
Ja, Hagen hilft. Hagen hilft. Das war noch fast zum Schwarz-Weiß-Format dazu. Ach, also sollte jetzt jemand sagen, kenne ich überhaupt nicht, vollkommen klar. Es gibt zwei Gründe, das nicht zu kennen. Erstens ist es schon sehr, sehr lange her. Also wir haben von 2008 bis 2009 lief die Sendung, und zwar auf dem Weltsender Kabel 1. Der zur ProSieben-Gruppe gehört. Mhm. Und dort gab es 45 Folgen, in denen ich tatsächlich Unternehmern geholfen habe. Meistens in wirtschaftlich schwierigen Situationen geholfen habe. Und ich sage dann immer, das war so der Zweiger für Kleinstunternehmen. Das waren kleine Unternehmen, die ich begleitet habe. Ja, es war eine Fernsehsendung. Aber das Schöne daran ist, dass wir tatsächlich Fälle gefunden haben und gesucht haben, in denen wir auch wirklich helfen konnten. Und ich habe immer noch viel Kontakt zu einigen dieser Unternehmer von damals drin. Also es war mir wirklich ein auch wirkliches Anliegen. Und auch da, in dieser Sendung, es wurde immer gefragt, was war das Besondere in dieser Sendung, kann ich nur dem Sender, damals Kabel 1, wirklich dankbar sein, weil der Kern dieser Sendung war immer das Gespräch mit dem Unternehmer. In der Sendung wurde das, ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast, waren das vielleicht 2-3 Minuten, die nur gezeigt worden sind, aber in der Realität waren das über 2 Stunden, wo die Kamera einfach draufgehalten hat. Und wo ich den Kameramann und den Tontechniker gesagt habe, wenn ihr mich noch einmal unterbrecht, wenn mir hier jemand was aus seinem Leben erzählt und du sagst plötzlich, Kassette ist voll, Schnitt, dann gibt's hier ein Riesentheater, sodass wir die nach 2-3 Folgen das wirklich drin hatten, dass sie wussten, jetzt ist die Zeit für dieses Gespräch gekommen. Da sitzen zwei sich gegenüber, und das ist mir immer sehr, sehr wichtig, so wie wir, dass wir uns gegenüber sitzen. Und die nehmen sich Zeit, miteinander zu sprechen. Und dann hat alles andere drumherum ruhig zu sein. Dann wurde die Kassette ganz ruhig gewechselt, und dann kriegten wir gar nichts mehr mit. Mehr mit, weil das Gespräch im Vordergrund stand. Aus diesem Gespräch ergab sich dann nachher die ganze Sendung. Ergab sich das, was wir gemacht haben im Unternehmen. Aber ohne dieses Gespräch hätten wir gar nichts machen können.
Ich kann mich da tatsächlich noch dran erinnern. Also ich habe die ein oder andere Folge wirklich gesehen. Das wussten wir jetzt echt glauben. Das fand ich sehr beeindruckend. Du hattest ja im Grunde keine Zeit. Ich habe das noch so in Erinnerung. Bitte berichtige mich, wenn das falsch ist. Aber du saßt dem Unternehmer gegenüber und der hat dich sofort befeuert mit seinen Sorgen. Und der hat manchmal nicht aufgehört zu reden oder der hat dich einfach nur angeschwiegen. Und saß dir gegenüber und hat praktisch gebettelt, Herr Hagen, helfen Sie mir. Ist das eine falsche Wahrnehmung oder ist das tatsächlich so?
Das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so gewesen und es ist auch heute tatsächlich so, dass ich zum einen, was du gerade sagtest, eben in ein Gespräch reingehe und ich habe keine Zeit. Das habe ich am Anfang tatsächlich auch immer sehr befremdlich gefunden, weil ich komme ja aus der klassischen Unternehmensberatung. Das heißt, man ist in Gespräche als klassischer Unternehmensberater, Schwerpunkt damals auch Turnaround-Beratung, sonst wäre ich auch nicht in die Sendung angekommen. Also ich wusste auch in der Sendung, worüber ich sprach. Da geht man ja vorbereitet rein. Geben Sie mir Unterlagen, geben Sie mir die ganzen BWAs, die ganzen Bilanzen. Wir haben immer mit den Steuerberatern zusammengesprochen. Und in der ersten Folge war das auch noch so, in den ersten 2-3 Folgen, dass ich die Unterlagen selbst geprüft habe. Aber dann fing das Fernsehspielchen an. Das heißt, man war dann wirklich 7 Tage die Woche, 24 Stunden für diese Fernsehsendung unterwegs. Und wenn ich unterwegs meine, dann meine ich wirklich an einem Tag Passau, Berlin und Cuxhaven. Also an einem Tag drei verschiedene Orte, wo man gewesen ist. Flugzeug, Autobahn oder sonst wie.
Hast du im Auto geschlafen?
Ich habe im Auto geschlafen, ich habe im Flugzeug geschlafen. Da konnte ich aber keine Unterlagen mehr aufbereiten. Das heißt, ich bin ziemlich unvorbereitet in das Gespräch gegangen und im Hintergrund gab es eine Kollegengesellschaft, eine Beratungsgesellschaft, die die Unterlagen aufgearbeitet hat. Also wir haben immer Kontakt mit den Steuerberatern gehabt, weil wir natürlich auch wissen wollten, haben die wirklich ein Problem? Und ich wollte wissen, haben die vielleicht so große Probleme, dass ich nicht mehr helfen kann? Und wir haben bei allen 45 Fällen einen Fall gehabt, den haben wir aber nicht gesendet, dass ich da hingekommen bin und tatsächlich ein Insolvenzschreiben gesehen habe, dass die Insolvenz angemeldet war, aber der Unternehmer kümmerte sich nicht darum. Wir haben auch die Zusammenarbeit mit Insolvenzverwaltern gefilmt. Auch das gab es. Wir hatten einen Fall tatsächlich völlig unvorbereitet, werde ich nie vergessen. In Berlin sitze ich bei einer Unternehmerin. Da kommt der Postbote rein. Sie erzählt mir genau, was du sagst. Sie erzählt mir von ihrem Leben. Und es ist tatsächlich so, auch heutzutage noch, wenn ich zu jemandem komme, dann, man glaubt es nicht, aber ich kann auch mal die Klappe halten. Nehme ich mich komplett zurück und sie erzählte und sie erzählte. Und dann kam der Postbote, überreichte ihr die Briefe und ich sah dann so einen gelblichen Umschlag. Genau, und sagte nur so, machen Sie den doch bitte mal auf, den Umschlag, was das ist. Einschreiben mit Rückschein. Ja, das war der Insolvenzantrag. Die Sozialversicherung hat ja in dem Moment den Insolvenzantrag gestellt. Alles live mit der Kamera aufgenommen. Also ich bin da unvorbereitet reingegangen. Und das war für mich am Anfang komisch. Zum Schluss, beziehungsweise mittlerweile, habe ich festgestellt, dass das die Art von Gesprächen ausmacht, die ich führe. Weil ich ohne eine vorgefertigte Meinung in ein Gespräch reingehe. Und ich möchte einen Gesprächspartner im Gespräch kennenlernen. Und nicht vorher. Also es ist tatsächlich so, wenn du anrufst und sagst, Stefan, der ist ein Steuerberater, mit dem solltest du mal sprechen, fahren wir da hin, dann kenne ich natürlich die Internetseite von dem, logischerweise. Und du sagst mir auch so ein bisschen, worum es geht, aber nur so ein bisschen. Den Rest möchte ich im Gespräch kennenlernen.
Da habe ich ja den höchsten Respekt, weil wir beraten ja Steuerberater als ProSTB und wir beide haben ja auch den Stallgeruch. Wie du gerade geschildert hast, du kommst auch aus der Branche, ich auch. Und die Steuerberater, die ticken ja ganz anders. Die sind es gewohnt, vorbereitet zu sein. Also für mich auch persönlich gibt es nichts Schlimmeres, als unvorbereitet zu sein. Ich weiß nicht, wie der Tag verläuft. Ich versuche mich jetzt mal in deine Rolle reinzuversetzen. Und das ist ja gerade für Steuerberater eine Riesenkatastrophe. Nicht zu wissen, was da auf sie zukommt. Und da stellst du dich rein, da fühlst du dich wohl.
Ja, das musste ich aber auch in meinem Leben erkennen und lernen, dass das genau mein Ding ist, unvorbereitet reinzugehen. Nochmal, ich habe Verwaltungsrecht studiert.
Ach du Scheiße.
Ja, also ob es jetzt Finanzrecht oder Verwaltungsrecht ist, jeder, der das gemacht hat, weiß, da geht man nicht unvorbereitet in eine Klausur rein, sondern man hat eine Subsumption. Man muss Dinge durchdeklinieren, damit man zum Ende des Ergebnisses einen vernünftigen und bewertbaren Bescheid bekommen hat. Ich bin danach in eine Unternehmensberatung, also in eine andere Geschäftsführung eines Unternehmens gegangen. Habe genauso getickt, dass ich niemals auf eine Baustelle in ein Gespräch mit einem Unternehmen gegangen bin, ohne detailliert vorbereitet zu sein. Nachher natürlich auch in Unternehmensberater war ich auf jedes Mandatsgespräch, was der Steuerberater mir gegeben hat, extremst gut vorbereitet. Stelle dann aber nachher im Leben fest, meine Stärke ist es, unvorbereitet in ein Gespräch reinzugehen. Und das ist anstrengend. Aber unglaublich spannend. Unglaublich spannend. Wenn ich in ein Gespräch reingehe, du sagst mir, da geht es um dieses Thema. Und ich denke mir schon in meinem Kopf, dann kommt das. Dann gehe ich in ein Gespräch rein und habe schon das Ergebnis des Gespräches in meinem Kopf. Und in meinem Unterbewusstsein findet es statt, dass ich versuche, dieses Gespräch nicht auf das von mir schon bereits im Kopf bestehende Ergebnis hinzulenken. Und wie schön, wie interessant, wie großartig ist es, doch einfach mal hinzugehen und zu sagen, worüber wollen Sie sprechen?
Das heißt, so eröffnest du praktisch ein Gespräch, dass du einfach fragst, worüber wollen Sie sprechen?
Ja, sehr, sehr häufig. Also es gibt zwei, als ehemaliger Beamter habe ich durchaus auch Dinge, an denen ich mich entlanghandle. Es gibt zwei Arten, wie ich ein Gespräch eröffne. Es gibt zigtausend, aber wenn ich jemanden neu kennenlerne, ist es meistens so, dass ich auch wirklich an einem Punkt sage, worüber möchten Sie sprechen? Und dann das einfach auf mich zukommen lasse. Und was ich großartig finde, ist, dass wir dann wirklich von, wie sagt man hier im Rheinland, von Hölkchen auf Stöckchen kommen. Also wir sprechen über vieles. Wir nehmen uns ja auch wirklich Zeit für ein Gespräch. Ich takte das nicht nach einer Viertelstunde oder nach einer halben Stunde, sondern wir nehmen uns Zeit. Und zwar so lange, wie das Gespräch braucht. Die Zeit nehmen wir uns dann. Ne? Oder die andere Frage ist, was hat sich seit dem letzten Mal getan? Weil ich mit vielen Unternehmern und auch mit vielen Steuerberatern halt regelmäßig spreche. Ja, Quartalsgespräche, Jahresgespräche, aber regelmäßig. Ne? Regelmäßig heißt ja auch einmal im Jahr miteinander zu sprechen. Und dann stelle ich gerne die Frage, was hat sich getan? Aus der Antwort, was hat sich getan, entsteht ja wieder so viel Neues. Da entstehen ja wieder neue Fragen. Und was ich mir wirklich beibehalten habe, auch das muss ich erkennen, ist eine unfassbare Neugier. Ich bin wie so ein kleines Kind neugierig. Ja, gut, ich kann, für andere vielleicht unangenehm, aber ich bin nun mal ein neugieriger Typ und ich finde das total spannend zu erleben, wenn jemand erzählt, ja, wir hatten uns das durchgenommen, das ging aber nicht in die Richtung. Ja, was ist passiert? Und vielleicht war ja die Idee, die wir da mal vor einem halben Jahr hatten, die völlig falsche. Und dann interessiert mich das. Und es interessiert mich, was der Gegenüber dabei empfunden hat.
Ich muss jetzt noch mal einen Schritt zurück. Wir sind ja darauf konditioniert, immer zu fragen, was ist denn Gegenstand des Auftrages? Also ich habe dich richtig verstanden. Gegenstand des Auftrages ist das Gespräch, also ein Gespräch zu führen.
Ja.
Okay. Wir wissen alle, wenn wir eine Steuererklärung machen, da kommt hinten die fertige Erklärung raus mit einer Berechnung und ich sage dem anderen so, du kriegst 2000 Euro Steuern wieder, dann freut er sich. Oder er weint, wenn er was nachzahlen muss. So, das Gegenstand des Auftrages, die Erklärung zu erstellen. Mhm. So, und ich habe das noch nicht ganz verstanden, bitte sieh es mir nach, aber ich brauche das nochmal, ich brauche da was Handfestes. Ja, okay. Was Handfestes zu sagen, okay, das ist ein Gespräch, ja. Und ich jetzt mache es mal dreidimensional, da muss es auch ein Ergebnis geben.
Wieso ist das Ergebnis für dich so wichtig?
Och, jetzt wird das Ergebnis für mich so wichtig. Ja, ich tue jetzt mal so, ich bin Mandant.
Ja.
Und ich habe als Mandant tägliche Herausforderungen.
Ja.
Weil mein Tagesgeschäft muss ich ja auch irgendwo bewältigen.
Ja.
So, und da brauche ich steuerlichen Rat. Dafür habe ich einen Steuerberater.
Ja.
Und das Ergebnis ist, einen Jahresabschluss in den Händen zu halten oder eine Steuererklärung oder eine Finanzbuchhaltung, die aussagekräftige Zahlen und Daten hat. Dafür habe ich meinen Steuerberater. Mhm. Ich kriege jetzt so den Bezug nicht dazu hin. Was für einen Mehrwert bringt mir das, wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte? Weil das ist ja letztlich eine Unterhaltung.
Aus Sicht des Mandanten gegenüber dem Steuerberater oder aus Sicht des Steuerberaters mir gegenüber? Was hat der Steuerberater davon, wenn er mit mir spricht? Oder was hat der Mandant davon, wenn er mit dem Steuerberater spricht?
Sowohl als auch.
Okay, wie lange habe ich Zeit?
Wir nehmen uns noch eine Viertelstunde.
Nein, Quatsch. Nein. Erstmal zurück, was hat das für einen Sinn, dass ein Mandant mit dem Steuerberater spricht? Um den Steuerberatern, die vielleicht zuhören, ich hoffe, es hören nur eine ganze Menge, zu erklären, dass der Steuerberater die Aufgabe eines Steuerberaters meiner Meinung nach zukünftig nicht mehr nur die Erstellung, das war es bisher noch nie, aber zukünftig noch viel mehr, nicht nur die Erstellung einer Erklärung ist oder die Erstellung eines Jahresabschlusses oder die Erstellung einer Bilanz ist. Das ist meiner Meinung nach, wenn ich als Steuerberater das so sehe, verschenke ich ein unfassbares Potenzial. Mhm. Sowohl wirtschaftlich, als auch menschlich. Ja. Es gibt diesen schönen Satz, den mir mal ein Steuerberater gesagt hat. Ich habe unfassbar viel bei meinem Steuerberater gelernt, mit dem ich lange Zeit zusammengearbeitet hatte. Es war wirklich ein Senior, der war schon damals über 70. Aber wirklich eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit in dem Rahmen auch gewesen, der immer gesagt hat, Hagen, denken Sie dran, Sie werden voraussichtlich in Ihrem Leben ein- oder zweimal die Frau wechseln. Das kann vorkommen. Sie werden eventuell auch mal die Bank wechseln, aber niemals den Steuerberater. Ein Steuerberater weiß doch von seinem Mandanten, wenn er wirklich ein gutes Verhältnis zu seinem Mandanten hat, nicht zu jedem, um Gottes Willen, aber zu vielen seiner Mandanten, alles von dem. Alles von dem Leben. Weiß er denn? Ein klassisches Beispiel, ein Unternehmer kommt zu seinem Steuerberater und sagt, ich möchte das Unternehmen übergeben. Der Steuerberater sagt, an wen? Dann sagt der Mandant, an meine zwei Kinder. Und dann sagt der Steuerberater, an welche von den zwei Kindern? An die offiziellen oder die anderen zwei Kinder, die nicht offiziell
sind? Das kommt vor.
Das kommt durchaus hervor. Also so ein Gespräch haben Steuerberater regelmäßig.
Ja.
Ist vielleicht jetzt übertrieben, aber sie wissen alles aus dem Leben des Mandanten, wenn sie ihn wirklich gut begleitet haben, wenn sie wirklich Interesse an dem Mandanten haben. Und diese Gespräche brauchen auch die Mandanten, dass sie sich bei dem Steuerberater, ich sage es nicht auskotzen, aber erklären können. Eine Steuererklärung ist auch eine Erklärung. Und im Rahmen eines Steuererklärungsgespräches erklärt der Mandant viel. Und zwar aus seinem Leben. Ich finde das so unfassbar spannend. Die Zahl, die da unten ist, die weiß doch jeder Unternehmer. In den Sendungen Hagen hilft. Es gab keinen. Wir haben ja immer Flipchart 10 und das machen sie im monatlich am Minus. Oh, das Ohr wurde ganz zusammengeschnitten da drin, weil jeder Unternehmer weiß, meiner Meinung nach, wie am Ende des Monats das Ergebnis ist, wie es zustande kommt. Das wollen Unternehmer gerne erklären.
Mhm.
Auch zum Beispiel ihrem Steuerberater. Wenn ich Spaß dran habe, zuzuhören als Steuerberater, wirklich hinzuhören als Steuerberater und zwischen den Worten hinzuhören als Steuerberater, erfahre ich so unfassbar viel, was ich vielleicht gar nicht für die Erklärung brauche, aber für meinen Mandanten brauche. Die Krux für den Steuerberater ist zu sagen, pass mal auf, das ist Zeit und Zeit kostet Geld. Und ich rechne das ab.
Ist auch deine Erfahrung, also ist zumindest meine aus meiner grauen Vergangenheit, wo ich noch in der Kanzlei tätig war, dass die Herausforderungen des Mandanten gar nicht in dem Jahresabschluss und der Steuererklärung liegen, sondern jetzt an das anknüpfen, was du sagst, im privaten Bereich, im beruflichen Umfeld, irgendwo Dinge einfach nicht richtig funktionieren und der Mandant entweder weiß, was da nicht funktioniert, er aber nicht den Mut hat, daran zu gehen, oder dass er es nicht weiß, und vielleicht ganz viele Sorgen und Nöte hat, die er gar nicht gefiltert kriegt in seinem Kopf.
Ist das auch da so sind wir auch schon an dem Punkt, wo wir als zweites drüber sprechen wollten, das Verhältnis Steuerberater in einem Gespräch mit mir oder mit ähnlichen Kollegen. Was bringt das dem Steuerberater? Denn die Situation, die du gerade beschrieben hast, erleben die Steuerberater ein tägliches Gespräch mit dem Mandanten. Aber für sich selbst auch. Auch da muss man einfach mal erkennen, oder sollte man erkennen, aber als Steuerberater weiß ich nicht mal alles. Auch als Steuerberater habe ich mal das Bedürfnis, mich zu erklären, mit jemandem zu sprechen und zu sagen, wie mache ich das denn jetzt? Oder was mache ich überhaupt noch? Oder wieso mache ich das? Wie mache ich das? Wofür mache ich das überhaupt noch? Wie viele Kollegen, Steuerberaterkollegen stehen morgens auf? Das hat wirklich, letzte Woche hat jemand zu mir gesagt, Herr Hagen, das ist ein ganz komisches Gefühl. Ich stehe morgens oder wache morgens auf und bin schlecht gelaunt. Das war ein Steuerberater.
Ach du Scheiße. Ne? Wie furchtbar.
Ja, eben, genau wie furchtbar. Das hat aber nichts mit seiner Kanzlei zu tun, sondern mit der Art, wie man mittlerweile in der Kanzlei miteinander umgeht. Und das ist doch auch ein Bedürfnis eines Kanzleiinhabers, mit jemandem darüber zu sprechen. Und zwar mit jemandem Neutralen zu sprechen. Und da lege ich Wert drauf. Ich bin zwar subjektiv bekennend gegenüber meinem Auftraggeber, also mit dem Steuerberater, mit dem ich spreche, mit dem Unternehmer, aber ich spreche mit ihm. Und weniger, ich bin kein Mediator, darfst du andere in deinem Netzwerk, also weniger mit den anderen, sondern ich bin wirklich jemand, der sich die Zeit und die Ruhe nimmt, um mit dem Steuerberater zu besprechen. Was ist der Benefit für diesen Steuerberater? Was ist der Wert des Gesprächs?
Genau, das frage ich mich gerade.
Was ist der Wert des Gesprächs? Das ist unterschiedlich. Also zum einen, auch da wieder Steuerberater, Mandant. Ich kann nur sagen, so ein Gespräch ist dem Mandanten unfassbar viel wert, wenn der Steuerberater diesen Wert erkennt und gegenüber dem Mandanten diesen Wert auch erklärt. Ich kenne viele Steuerberater, die auch eine Coaching-Ausbildung haben, auch eine Mediationsausbildung haben und durchaus den Mut haben zu sagen, das ist jetzt ein tolles Gespräch, aber wir wollten uns eigentlich gerade über deine Erklärung unterhalten, wenn du so große Probleme hast, private Probleme hast, Situation, Eheprobleme hast, die dazu führen, dass eine Scheidung kommt, die dazu führt, dass das ganze Unternehmenskonstrukt, was in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, nicht mehr so funktioniert, dann lass uns doch bitte einen anderen Raum finden, tatsächlich Raumwechsel und eine andere Situation finden, wo wir uns darüber unterhalten. Aber das würde ich dann ganz gerne abbrechen. Weil das ist keine Steuerberatung, sondern das ist ein Coaching-Gespräch, das ist eine Mediation, die wir da machen würden mit deinen Familienmitgliedern und das müssen wir anders abbrechen. Das können die auch.
Ich sehe da so zwei Herausforderungen. Wenn es jetzt gerade um Eheprobleme geht oder um ganz persönliche Dinge, wäre für mich die Entscheidung als Steuerberater, begebe ich mich auf dieses, ich würde es mal bezeichnen, Glatteis, gehe ich da hin oder mache ich das bewusst nicht? Und die zweite Geschichte, die du auch angeführt hast und die ja für uns die allerwichtigste ist, können wir das auch abrechnen dann, dieses Gespräch, wenn wir es denn führen?
Ja. Zum ersten Thema, wenn ich als Steuerberater daran keine Lust habe, mich auf dieses Glatteis zu bewegen, was vollkommen in Ordnung ist, dann sollte ich aber das Gespür dafür haben, dass mein Mandant den Bedarf hat und jemanden anrufen, der mit mir spricht. Das kann ein Mitarbeiter in der Kanzlei sein. Ich behaupte mal, in einer größeren Kanzlei gibt es immer Menschen, die gerne zuhören. Und das kann aber auch durchaus ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn jemand dich anruft oder mich anruft und sagt, so, ich bräuchte mal jemanden, da hat jemand ein Thema, ein Mandant von mir und da habe ich keine Lust zu. Dann soll er bitte mich anrufen oder dich anrufen.
Ja.
Kommen wir doch gerne vorbei und sprechen mit dem Mandanten.
Unbedingt.
Das Gespräch. Wie kann das gegenüber den anderen abrechnen? Ich spreche ja nicht nur mit Steuerberatern, auch mit vielen anderen Unternehmern, wo es oft darum geht, wie kann ich meine Leistung, mein Produkt richtig berechnen. Man sollte erstmal den Wert dessen, was man tut, egal, ob das jetzt eine Leistung oder ein Produkt ist, den Wert selbst für sich ermitteln. Was bin ich bereit dafür zu bezahlen? Und ich kann doch nur einem Steuerberater, der mir gegenüber sitzt und mir Geld dafür bezahlt, dass ich mit ihm spreche, regelmäßig, unregelmäßig, egal in welchem Format, es gibt verschiedene Formate, mit denen wir das machen können, sagen, sie zahlen mir doch auch Geld dafür, dass ich mit ihnen spreche. Warum sollte ihr Mandant ihnen das nicht zahlen? Es kann durchaus sein, dass der Steuerberater sagt, es ist vollkommen richtige Idee, ich zahle Ihnen jetzt kein Geld mehr dafür. Das ist ja schon ein Schritt weiter. Ist ja gut. Kommt aber sehr selten vor, sondern weil die in dem Moment den Wert eines Gespräches erkennen. Der Wert eines Gespräches, der lässt sich nicht immer in Geld bemessen. Sondern da gibt es vielleicht ganz andere Maßeinheiten dafür.
Die da wären zum Beispiel?
Also für mich ist es immer so, nach einem Gespräch sollte es einem besser gehen als vor dem Gespräch. Also wenn jemand mit einer Entscheidung zu mir kommt, was ja häufig der Fall ist, ich habe eine Entscheidung zu treffen, dann wäre es schon schön, dass wenn wir in dem Gespräch Schritte auf diese Entscheidung hinzugemacht hätten oder sogar in dem Gespräch eine Entscheidung treffen. Ich habe einen Fall, der auch im Rahmen unserer Kooperation zustande gekommen ist, in Erinnerung, da ging es darum, verkaufe ich die Kanzlei oder verkaufe ich die jetzt nicht, diese Entscheidung. Und er hatte gar nicht gesagt, dass es um diese Entscheidung ging. Aber wir haben uns unterhalten, einen Tag miteinander gesprochen und er ging raus und rief mich einen Tag später an. Ich habe übrigens jetzt den Vertrag unterschrieben. Er hat sich entschieden darin. Ne? Also das Gespräch, das ist ein messbares Ergebnis. Anderer Fall, der sich auch aus unserer Kooperation ergeben hat, ein Kollege, ein Steuerberater, der es nicht geschafft hat, die Baulöhne anzupassen. Du erinnerst dich vielleicht an den.
Ich erinnere mich dunkel.
Ja, genau. Nicht dunkel, nein, den sehr gut. Genau. Und wenn ich so überlege, nach dem Gespräch hat er das getan. Seine Frau sagte mir, Herr Hagen, was haben Sie in dem Gespräch gemacht mit dem? Der setzt plötzlich die Dinge um, über die wir jahrelang gesprochen haben. Jetzt setzt er die plötzlich um. Was haben Sie gemacht? Ja, keine Ahnung. Ich habe einfach zugehört. Er hat die Baulöhne angepasst. Den Mehrwert, den er in seiner Kanzlei monatlich dadurch hatte, der hat ja das Gespräch, den Gesprächswert, finanziellen Gesprächswert, weit übertroffen. Also das war ja Potenzierung. Der Wert eines Gesprächs lässt sich durchaus auch in Geld bemessen, aber nicht nur.
Du hast ihm Klarheit verschafft, so habe ich das jetzt verstanden.
Oft
Klarheit
und Sicherheit.
Genau. Oft ist es den Gedanken nochmal eine Struktur gegeben. Mhm. Ja, ich würde das jetzt so nach deinen Schilderungen sehen, was auch ein Stück weit Lotse, der zu einem Ergebnis geführt hat, was man intern manchmal gar nicht lösen kann, sondern weil du hast als Externer, der jemand, der das gelernt hat und der das gut kann, auch einen anderen Hebel.
Ja. Es gibt diese Brand, das Gespräch, und es gibt dort drunter eine Subline. Da hat mir jemand so schön gesagt, dass weniger das alles ist, weil es Klarheit bringt. Und sicherlich ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in den Gesprächen, ist Klarheit zu bekommen. Also über eine Situation, in der man gerade ist. Ob es in der Kanzlei ist, eine Führungssituation, Gespräch, anstehendes Gespräch mit einem Mitarbeiter oder mit einem Auszubildenden, hatten wir gestern. Es geht immer um das Thema, wie kann ich was, wie was machen. Es geht ums Machen. Mhm. Deswegen mag ich auch die Steuerberater, weil Steuerberater sind Macher. Im Großen und Ganzen sind es einfach Macher. Und das liegt mir auch. Das ist von meiner Persönlichkeit her, entspricht das. Und ein anderer Satz ist, was ich eigentlich im Gespräch mache, das hat mal jemand umschrieben, den ich bis dahin noch gar nicht kannte. Ich habe dann auch umschrieben, was hast du für eine Berufsbezeichnung? Und tatsächlich sage ich mittlerweile mal ab und zu, wenn jemand sagt zu mir, was machst du eigentlich beruflich? Dann sage ich immer, ich bin das Zuhören im Wortenkanalisierungsmonster. Also nochmal ganz ruhig.
Zum Mitschreiben.
Zuhören in Worten, Kanalisierungsmonster. Also mit anderen Worten, ich höre zu. Tatsächlich ist es so, dass ich zu, wenn meine Tochter mich jetzt nochmal fragen würde, Papa, was machst du eigentlich beruflich? Dann würde ich sagen, ich spreche und ich führe Gespräche. Aber in den Gesprächen höre ich wirklich zu, beziehungsweise er sagte eigentlich hinhör Kanalisierungsmonster. Und dann versuche ich das, was mir entgegengebracht wird, an Worten, aber eben auch an nonverbaler Kommunikation zu kanalisieren. Und gebe das auch in Worten wieder. Und dadurch entsteht Klarheit.
Ich finde das brillant, weil ich glaube, in der heutigen Gesellschaft haben wir das verlernt, so ein Stück weit. Kann das sein, dass wir es verlernt haben, zuzuhören in unserer YouTube-Gesellschaft, wo wir getriggert werden mit Trailern und mit so kurzen Episoden? Mhm. Ich kann mir vorstellen, es ist auch sehr anstrengend.
Also, ja,
ist es. Also nicht nur für dich, sondern auch für denjenigen, mit dem du das Gespräch führst.
Das höre ich häufig, dass man nach Gesprächen mit mir, egal ob es jetzt 2, 3 oder 8 Stunden dauert, sagt, so, jetzt bin ich durch. Und dann finde ich das immer sehr schön. Das ist eine schöne Umschreibung. Weil wenn jemand müde ist, dann heißt das, was passiert ist. Dass da oben was gearbeitet hat. Dass im Gehirn was gearbeitet hat und dass auch im Herz was gearbeitet hat. Deswegen finde ich das eine schöne Beschreibung da drin. Es ist aber tatsächlich so, wir sind unglaublich schnell geworden. Wir sind unfassbar schnell geworden. Wir sind gezeitet, getaktet.
Ja.
Und genau das mache ich in den Gesprächen eben nicht, weil ich es gelernt habe, mir Zeit zu nehmen. Also in meinem privaten Zeit mag das komplett anders sein, aber grundsätzlich, wenn ich mit jemandem ein Gespräch führe, dann nehme ich mir Zeit. Und ich plane das auch tatsächlich mit ein, dass ich sage so, wenn wir ein Halbtagesgespräch führen oder ein 2-Stunden-Gespräch führen, dann nehme ich mir an dem anderen Tag, in der restlichen Zeit, Vormittag oder Nachmittag, nichts mehr anderes vor. Weil ich mir die Zeit dafür nehme, schlicht und einfach. Weil wir das wieder lernen müssen. Und das Schöne daran ist, dass auf der einen Seite die Digitalisierung, das ja ein extrem, ist ja das Oberthema in allen Kanzleien, ist die Digitalisierung. Ja. Alles, was damit zusammenhängt.
Wir können nicht mehr hören.
Genau. Ja. Aber es ist ja gerade jetzt ein extrem wichtiges Thema. Definitiv. Digitalisierung führt dazu, dass wir zwar schneller denken, schneller handeln und auch schneller agieren können. Wir sehen aber immer nur diese Schnelligkeit und die Herausforderung, die mit dem zusammenhängt. Dass die Digitalisierung aber auf der anderen Seite dazu führt, dass wir uns Zeit nehmen können für Dinge, die uns wirklich wichtig sind, zum Beispiel für unsere Mandanten, weil ich eben nicht mehr lange mit den Mandanten irgendwelche Konten abgleichen muss,
Schön.
Ja. Das habe ich ja auch noch gelernt, mit Mandantengesprächen, zweistündiges Gespräch mit dem dazu für die Konten abgelehnt. Das brauche ich heutzutage doch alles gar nicht mehr. Das geht alles viel, viel schneller. Also kann ich doch diese Zeit nutzen, um wieder miteinander zu kommunizieren, miteinander zu sprechen. Und es gibt auch da ein schönes Bild. Man sagt immer, wenn ich mit jemandem rede, ist das reines Gerede. Aber wenn ich mit jemandem spreche, ist das ein Gespräch. Und neue Ideen entstehen aus dem Gespräch, nicht aus dem Gerede. Und tatsächlich kann ich nur jedem wünschen, dass er versteht, die Digitalisierung, die wir haben, dafür zu nutzen und uns auf der anderen Seite wieder Freiräume zu schaffen für das, was unsere Leidenschaft ist, was uns Spaß macht. Und vielen, vielen Steuerberatern frage ich immer, wieso haben sie eigentlich diesen Beruf ausgeübt? Mhm. Und bei den wenigsten höre ich, um 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Das höre ich bei den, es gibt so einen, kenne ich, der sagt, ich wollte unheimlich viel tun, ich wusste, Steuerberater arbeitet viel. Nein, aber der meisten sind ja andere Gründe.
Ja, der arme Kerl, ja.
Genau, es gibt ja andere Gründe, warum ich Steuerberater geworden bin. Und diese Zeit, die Digitalisierung führt dazu, kann dazu führen, dass wir uns auf diese Gründe, warum ich diesen Beruf ausgeübt habe, angefangen habe, wieder zurückkommen.
Damit hast du mir die Frage, die ich vorhin gestellt habe, bestens beantwortet, weil das ist ja der Mehrwert aus dem Gespräch. Aus der Beziehung du zum Steuerberater, dass du ihm ein Stück Lebensqualität wiederbringst und das, was du, ich will dir nicht nachplappern, aber dass er wieder dazu zurück zu den Wurzeln kommt, warum er das ursprünglich gelernt hat, es ihm besser geht, er Klarheit hat. Und damit auch noch sein wirtschaftliches Ergebnis wahrscheinlich steigert, weil er diese Dinge ganz anders abrechnen kann als in Buchhaltung. Das ist ja ein unfassbarer Wert. Und wenn er dann in der Lage ist, auch noch ein Stückchen weiterzudenken und zu sagen, dass er nicht nur die Dinge, die er von dir an der Stelle gelernt hat, auch noch seinen Mandanten gegenüber zu vertreten und da eben auszubauen, ja, dann geht es nicht nur ihm besser, sondern auch dem Mandanten. Und machen wir uns nichts vor, auch dafür ist man Steuerberater geworden, um seinen Mandanten etwas Gutes zu tun. Und meine Wahrnehmung aus meinen Besuchen in Kanzleien ist, dass man sich selbst dabei vergessen hat. Man ist für die Mandanten da, man ist auch für die Mitarbeiter da, aber man selbst ist zum Flaschenhals geworden und man selbst ist dabei auf der Strecke geblieben. Und deshalb finde ich das an der Stelle einen ganz tollen Ansatz, in dem Gespräch, dem mal auf die Spur zu gehen und daran etwas zu machen, zu ändern. Und weil die Steuerberater Macher sind, passt das da super zusammen.
Also es ist tatsächlich ein sehr häufiges Gesprächsthema und die sehr häufige Frage ist tatsächlich die Frage, wenn ich Menschen kennenlerne, Steuerberater kennenlerne, wieso haben sie diesen Beruf überhaupt angefangen? Wofür haben sie denn gemacht? Also die Frage, wofür? Wofür bedeutet nämlich zielorientiert? Warum? Warum haben Sie diesen Beruf gemacht? Da muss ich mich erklären, warum ich einen Beruf ausgewählt habe.
Da muss ich ja rechtfertigen.
Ja. Aber dieses Wofür? Wofür hast du das gemacht? Wofür sind Sie Steuerberater geworden? Das führt die Leute wieder dazu, zu dem Ursprung zurückzukommen. Und dann zu sagen, für das, was Sie damals angefangen haben, können Sie jetzt mit der Digitalisierung, können Sie genau das wieder den Weg einschlagen. Also das eigentliche Ziel dieses Berufes können Sie durch die Digitalisierung, da bin ich ja einen riesigen Schritt weiter.
Ja, ja.
Und dann habe ich auch die Angst weggenommen vor der Digitalisierung. Es ist ein Thema. Die Digitalisierung ist ein Thema, über das wir sprechen in den Gesprächen. Es gibt so viele andere Themen. Es gibt auch sehr, sehr viele persönliche Themen, was ich total klasse finde, großartig finde.
Toll. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir dich im Team haben, Stefan.
Ich auch. Und, also ich bin dankbar, dass ich im Team sein darf. Also.
Top. Und ich glaube, aufgrund unseres Gesprächs ergeben sich wieder ganz viele andere Themen. Und deshalb fände ich das toll, wenn wir das Gespräch fortsetzen und über Beispiele und über andere Dinge da noch tiefer reingehen können. Und ganz, ganz lieben Dank, Stefan. Und ich wünsche dir eine gute Heimreise hier aus dem schönen Köln, aber du hast es ja nicht fürchterlich weit.
Nein, ich komme, wie man so richtig hat gehört, aus dem Bergischen. Ich bin kölnischer Bergisch, ich sage immer rheinischer Bergländer.
Wunderbar, danke dir, Stefan Hagen.
Das war's auch schon wieder. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter und lassen Sie uns eine positive Bewertung da. Wenn Sie mehr über uns und unsere Experten erfahren wollen, schauen Sie doch mal auf unsere Website www.prostb.de und folgen Sie uns auch auf Social Media. Bis zum nächsten Mal.